Willkommen, Gabi Lacher, willkommen, Dirk, auch wieder von der anderen Seite von der Straße. Danke, sind ihr gekommen heute Abend, um deine Geschichte, Gabi, zu hören, auch deine, Dirk, zum Samichlaus, mein Kaffeehaus. Und ich darf sagen, ich habe die Spieser Vorstadt oder das Linsenbühl darum so gern, weil sie eben bunt ist, weil sie Stadt ist mit allen Facetten. Und dazu gehört auch die andere Strassenseite und vielleicht liegt das Geheimnis eben in der Mischung. Weil Ghettos finde ich persönlich nie gut. Ich denke, es ist wichtig, dass es diesen Ort, das Kaffeehaus, gibt, mit seinen Leuten. Immer mehr so Orte im Quartier. Das sind andere Leute als in der Gassenküche. Aber dass es auch die andere Seite gibt, dass die nicht weggedrängt wird und dass man sie darf sehen. Die Strasse hat für mich Platz für beide. Es braucht vielleicht dazu die ein oder andere Spielregeln. Aber all das ist Leben. Und ein Leben lernen wir heute Abend kennen. Gabi Lacher, Gast in der Gassenküche und Leiter von der Küche, der Dirk. Gabi, zuerst, als du gestern reingekommen bist, hast du gemeint, den Tag unter dem Namen Randleben, da gefällt dir ja gerne der Name. Was hättest du lieber gehabt?
Also, es ist ja gerne Randleben und Drogen. Ich bin so ein Drögerler, aber ich habe gefunden, das ist irgendwie nebensächlich. Ich war lange bei krank unter Bändeli, Gabi, oder Todgeweihte leben länger, oder Überlebenskünstler.
Ja. Und so einen Titel hättest du lieber gehabt, Überlebenskünstler, einen positiveren Titel?
Ja, einfach nicht nur Drögerler. Rand. Die haben mir überlegt, randständig. Die haben eigentlich auch einen Vorteil, die können schneller davor springen.
Dann kommen wir noch später. Du hast mehr schon so Auftritte gehabt wie heute Abend. Du hast mir gesagt, du erzählst eigentlich auch deine Geschichte gern, das Öffentliche, das Erzählen. Was magst du daran?
Also ich habe mir das früher noch nie vorstellen, dass ich das überhaupt kann. Aber ich war gesundheitlich so am Anschlag gewesen, kurz vor dem Sterben, hast du aber überlebt. Und habe dann gemerkt, dass ich einen Grund, ich habe nicht gewusst, wieso dass ich überhaupt noch lebe. Aber dass ich meine Erfahrung vielleicht weitergeben kann und so Schüler, Jugendliche davor bewahren, sich das Krankwerden, das Drogen nehmen, zum Einbläuen. Heute kann man sich alles verändern, heute kann man sich die Nase gräten, man kann sich den Arsch pimpen. Noch Gesundheit kann man nicht kaufen. Gesundheit ist etwas am Allerwichtigsten.
Aber hat man nicht auch irgendwie, eben, du hast gesagt, Drogenabhängig, AIDS, hat man da nicht auch Scham, um darüber zu reden?
Auf jeden Fall. Also, man wird zum Teil heute noch stigmatisiert. Aber ich merke auch immer wieder in der Reaktion von Erwachsenen, dass sie froh sind, dass man das Gesicht sehen, dass viele davon gehört haben, aber nie in Berührung sind mit so einem Menschen.
Wie ist eigentlich für dich? Also, du bist Leiter von der Gassenküche, wenn man einen Beruf hat, dann wählt man einen Beruf, weil einem etwas da Freude macht. Und du bist umgeben täglich mit so Geschichten. Was macht dir Freude an so einer Arbeit?
Ja, vielleicht, ich habe es nicht von Anfang an irgendwie, ist nicht mein erster Beruf, sondern ich habe, das erklärt die, oder ist vielleicht ein Teil der Antwort, ich habe Kaufmann gelernt. Das hat mir nicht so viel Freude gemacht und bin dann irgendwie zur sozialen Arbeit gekommen. Weil ich gemerkt habe, irgendwie über den Zivildienst, den es ja zum Glück jetzt hier auch in der Schweiz gibt, also wie man hört, komme ich aus Deutschland, aus Norddeutschland, und habe meinen Zivildienst irgendwie so in einem Krankenhaus gemacht und habe da auch, so wie Gabi jetzt sagt, irgendwie Kontakt zu Leuten schließen können, die halt in Notlagen sich befunden haben. Und ja, das hat mir viel gegeben und ja, vor allen Dingen irgendwie so hat es mich interessiert, die Geschichten kennenzulernen, was steckt dahinter, hinter den einzelnen Schicksalen, und so bin ich eigentlich dazu gekommen und ich mache es immer noch sehr, sehr gern. Und ich finde es auch eine wichtige Arbeit. Also die Wichtigkeit der Arbeit, mit diesen Menschen zu tun zu haben, die häufig wenig irgendwie so noch Kontakte zu anderen Leuten haben, das gibt mir halt eine Befriedigung.
Nimmt mir die Geschichte nicht dann auch immer mit heim? Kann man die gut zurücklassen?
Ja, also die soziale Arbeit, wir sprechen ja auch viel von Professionalisierung, alles wird irgendwie immer verschulter und in dem Zusammenhang lernt man auch irgendwie so, das nicht mitzunehmen. Ich finde aber, dass das nicht unbedingt der richtige Ansatz ist. Viele Geschichten dürfen einen auch berühren und die darf man auch mit nach Hause nehmen, die darf man auch zu Hause mal erzählen, irgendwie so, ohne dass man jetzt Namen nennt, aber ich finde es auch wichtig, irgendwie sich noch anfassen, berühren zu lassen. Also sonst denke ich irgendwie, wenn das nicht mehr wäre, dann ist man noch falsch in diesem Job.
Wird man auch abgestumpft.
Ja, Das wird man auch mit der Zeit irgendwie so, denke ich, irgendwie so, weil sonst würde man diesen Job vielleicht gar nicht so lange machen können. Irgendwie so ein Stück weit irgendwie ist das auch notwendig.
Jetzt kommen wir zu deiner Geschichte. 1987, gell, ist es richtig, ist rausgekommen, dass du HIV-positiv bist. Das ist richtig.
Ja, und gleichzeitig im vierten Monat schwanger. Mhm.
Wie hast du dich, weiss man, wie hast du dich angesteckt? Ist da das Drogenmilieu schon das Thema gewesen oder nicht?
Also ich habe schon Bier getrunken gehabt. Ich muss sagen, ich habe schon als Kind meinen ersten Rausch gehabt, weil ich im Stiefvater sauren Mostbeck getrunken im Keller. Und als ich die Stege draufgelaufen habe, hat ich gewankt. Und ich meinte, lieber Gott, bestraft mich jetzt. Habe es aber irgendwie so lässig gefunden. Aber wir haben nie gehungert zu Hause, wir haben eigentlich knapp essen gehabt. Und Zucker, das hat mich glücklich gemacht. Also ich habe auch Freude am Rausch. Ich hatte auch schon gekifft zu dieser Zeit, weil ich jetzt früh geschwächt bin, so sind alle anderen immer 2-3 Jahre älter als ich. Angesteckt habe ich mich wahrscheinlich bei einer Bluttransfusion im Wallisohne, weil so viel Sex habe ich zu dieser Zeit noch nicht gehabt. Und das HIV ist schon erst im 83 entdeckt worden, dass das gibt. Und noch 2-3 Jahre später habe ich im Wallis noch auf verunreinigtes Blut gefunden. Aber das war in dem Moment eigentlich auch gar nicht wichtig, weil dann hatte ich noch Panik gehabt. Weil der Hausarzt hat mir die Hand nicht gegeben, hat mir geraten, sofort mit einer Sonderbewilligung von Bern eine Zwangsabtreibung zu machen und dass man nicht helfen kann. Und er hat gemerkt, dass er Angst hat.
Also Angst, dass wenn er die berührt, dass er dann angesteckt werden
könnte? Es war ihm einfach nicht wohl gewesen.
Ja. Und da, am Anfang ja glaubt, gell, dass man einfach, wenn man einander anlangt, dass man dann nachher kann angesteckt werden kann.
Wir hat eigentlich nichts darüber gewusst. Wir hat auch glauben, dass es in der Zeitung gestanden ist, dass es über Blutkontakt oder Sex passiert. Aber stellt euch mal vor, das wäre wie Vogelgrippe über die Luft übertragbar. Das gibt eine riesige Panik. Also bin ich mir nicht sicher gewesen, ob ich dem kann glauben, weil die Zeitung steht. Ja, und Zwangsabtreiben. Mein Traumberuf war mal die Naturheilkunde, auf dem etwas zu arbeiten, mal 6 Kinder zu haben, einen tollen Mann. Ich habe vor 2 Jahren in Weißwohnen gewohnt und hatte dort viel Sex gehabt und bin nicht schwanger geworden. Und Abtreibung habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich finde, jede Frau hat das Recht dazu, aber in dieser Situation. Ich konnte beide Wege nicht verantworten. Es hat geheißen, man lebt höchstens 1,5 Jahre, dann stirbt man an einer Lungenentzündung. Wie es ist mit dem Risiko für das Kind, ist dort mal 50%, weil man noch keine Erfahrung hatte, dass bei der Geburt sich das Kind anstecken könnte. Kann ich es verantworten, das Kind auf die Welt zu bringen und dann ist es krank und stirbt ein halbes Jahr später. Meine Mutter hätte sicher für mein Kind geschaut, sie wäre nie für eine Abtreibung. Aber kann ich ihr das zumuten? Aber ich war 18,5, so, hey Welt, da bin ich. Ich bin gewaffnet, ich warte auf deinen Mann. Ich warte auf euch Kind, ich warte auf mein eigenes Lädeli. Und jetzt da?
Du hast dann noch eine behalten, das Kind?
Ja, ich habe dann plötzlich gefunden, ich lasse nicht auf die Zeitung, ich lasse auf meinem Bauch. Und ich fühle mich gesund. Die sagen einfach, die haben etwas. Und ich habe zu dieser Zeit im Pflegeheim gearbeitet und habe dann sofort gekündigt, weil ich gefunden habe, ich habe schon nicht so versucht, alte Leute pflegen.
Und dann ist das Kind auf die Welt gekommen. Ist es, wenn ich da frage, ist das Kind gesund oder hat es etwas?
Ich habe bis Ende 8. Monat gearbeitet. Im Spital war es ganz schlimm, ich hatte 2 Totenköpfe an der Zimmertüre, Quarantäne. Ich habe gehört, wie sich Ärzte und Krankenschwestern geweigert haben, in mein Zimmer zu kommen. Ich habe normal geboren. Zuerst haben die Ärzte gefunden, ich darf das Kind nur mit Händchen anlangen. Ich habe nicht gestillt, weil es ja kein Risiko sein konnte. Ich habe gewusst, jetzt hast du noch ein bisschen mehr als ein halbes Jahr zu leben, dann wirst du sterben. Ein halbes Jahr später habe ich dann das Telefon bekommen, dass sich mein Sohn zum Glück nicht angesteckt hat.
Hast du noch Kontakt zu deinem Sohn heute?
Letzte Kontakt haben wir vor einem halben Jahr gehabt und seither leider nicht mehr.
Aber ist er auch St. Gallen, oder?
Nein.
Aber meine eben da jetzt, dass man sich kann anstecken kann, wenn man einander anlangt und so weiter und so fort, da hat man dann nachher herausgefunden, dass es nicht so ist. Wird man dann auch hässig auf die Ärzte, die so Zeug erzählen?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe dann... Die Lungenentzündung ist dann wirklich gekommen, ein bisschen später. Ich habe sie dann so bestanden, aber ich nicht gewusst, wenn ihr gewusst, jetzt kommt dann die Nächste. Ich habe mir kein Bild machen können, wie das AIDS aussieht. Da habe ich Geschwüre bekommen, bin innerlich verfaulen. Und ich habe gefunden, ich mag nicht, dass meine Mami das sieht. Und sie hat dann zum Glück Beistand geschafft für meinen Sohn. Ich habe dann eine Stunde liegen lassen und dann auf den Tod gewartet, die nächste Lungenentzündung. Winter ist gekommen, Frühling ist gekommen. Kein Husten, kein Pfnüssel, nichts. Und immer, wenn ich jemanden umarmt habe, die Angst, ich könnte irgendwas ein Virus hinterlassen haben.
Und dann erst hast du angefangen, Drogen zu nehmen, oder? Um auch ein bisschen flüchen aus dem raus.
Ja, ich meine, ich hatte Angst, weil jemand kommt. Ich bin traurig, ich kann eine Mami sein. Ich wusste, ich könnte Alkohol trinken, dann vergisst ich es auch. Aber dann wäre ich gefährlich gewesen für alle Männer, weil als junge Frau flirtet man gerne mit Alkohol sowieso. Kiffen dort noch den Grundzustand verstärken. Und ich habe dann angefangen, Heroin zu konsumieren, obwohl ich wusste, das kann auch der Letzte. Es kann auch das Falsche verwünschen und dann fast sterben. Und es ist nur eine Illusion. Aber ich fand, ich bin ja eh schon da, kommt doch nicht mehr drauf an. Ja, und die Heroin war trotzdem eine relativ gute Qualität gewesen. Da hat man dann wirklich meine 24 Stunden in den Arm genommen. Hat mir die Angst weggenommen. Hat mich einfach, ja...
gute Qualität gehabt, heute nicht mehr. Also ist da ein markanter Unterschied, dass man Zeug, so andere Substanzen dazu reinmischt?
Also wenn ich angefangen habe, war die Qualität vielleicht noch 40% gewesen. Und wenn man heute etwas kauft, ist vielleicht noch 2% Theorie. Der Rest ist, die Polizei hat 64 verschiedene Substanzen herausgefunden. Also Schlafmedikament, alles Mögliche.
Du nimmst jetzt immer noch, wenn jetzt du zum Beispiel über deine Geschichte redest oder was auch immer, geht es besser, wenn du gerade sauber bist oder wenn du ein gewisses Maß an Substanz in dir drin hast? Wie muss ich mir das vorstellen? Also, weißt, hilft es auch zum Funktionieren im Leben?
Ich war schon 2-3 Mal ganz nahe am Tod. Ich bin immer wieder gekommen. Ich hatte mal noch vom Zeckenbiss bin halbseitig geklemmt. Und wenn ich dann gelacht habe, habe ich aus wie eine Fratze. Dann habe ich auch aufgehört zu lachen. Und es kann nicht am Heroin liegen, aber ich mag besser reden, ich mag besser schnaufen. Ich habe einfach eine bessere Lebensqualität. Ich könnte ins Heroinprogramm gehen, aber dann bin ich wieder angebunden. Dann muss ich zweimal am Tag vorbeigehen und ich liebe eigentlich meine Freiheit. Ich habe jetzt etwas Ähnliches wie Methadon, aber Methadon ist synthetisches Heroin. Und das, was ich habe, ist eher auf dem Opium aufgebaut. Ist fast natürlich, ist auch kommt dem Heroin sehr nach. Ich habe nur eine ganz kleine Dosis. Und ich habe jahrelang HIV-Medikamente müssen nehmen, zum Teil am Tag 18 Stück. Jetzt muss ich zum Glück nur noch 3 Tabletten nehmen. Und ich habe dann gefunden, den kommt auf das bisschen Heroin echt nicht mehr drauf an. Mhm. Hauptsache ich habe ein bisschen Lebensqualität.
Ist eigentlich der Virus bei dir, er ist ausgebrochen, oder?
Also der Arzt sagen, dass bei mir seit 12 Jahren ausgebrochen ist. Aber ich glaube, der Arzt, nur da, wenn ich glaube.
Ich glaube, ich
weil eigentlich ist AIDS das Todesurteil. Und seit über 10 Jahren ist mir der Virus nicht nachweisbar, dank dem Medikament. Ja.
Hast du Schmerzen? Etwas? Also, weißt du, körperlich jetzt?
Vom HIV selber nicht. Aber ich habe auch noch eine bösartige Gelbsucht, Hepatitis C. Und ich bin viel müde. Ich habe Gelenkschmerzen, Arthrose wahrscheinlich in den Füßen und in den Fingergelenken. Manchmal Rheumaanfälle, aber nein, Schmerzen ist sonst keine. Vielleicht merke ich es auch nicht wegen Methadon, also Subutex. Das ist auch Schmerzmittel.
Wie ist es eigentlich für dich? Ich habe vorhin gefragt, ob es irgendwie funktioniert. Es funktioniert glaube ich besser, wenn sie Stoff hat oder wenn sie nicht hat. Merkst du auch einen Unterschied mit deinen Gästen oder mit deinen Klienten, wo du zusammen bist?
Ja, also man merkt sicher Unterschiede, irgendwie so Leute, die eingebunden sind, wie Gabi auch gesagt hat, in Programmen, sei es jetzt Methadon oder Heroinprogramm, Da versucht man natürlich eine Stabilität hinzubekommen mit den Leuten. Leute, die nicht in diesem Programm sind, müssen sich ihre Droge beschaffen, und das ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Also da reden wir wirklich von einem 24-Stunden-Job, und da kann es mal gut funktionieren, da kann es aber auch mal schlecht laufen. Und wenn man auf Entzug ist oder vielleicht irgendwie so auch eine Überdosis irgendwie so mit in die Gassenküche bringt, dann merken wir das natürlich schon irgendwie so. Und das hat natürlich Einfluss irgendwie auch auf die Person und auch auf die Atmosphäre.
Also Überdosis an Heroin, da kann man heute nicht mehr machen. Da müssen wir eine ganze Pfanne kochen. Da bringst du heute nicht mehr her. Ja. Aber die Leute greifen heute leider zum Medikament, Schlafmedikament, das zum Teil vom Doktor verschrieben bekommen oder von der Großmutter abkaufen, damit die anderen Witze Sackgeld macht, und kombinieren dann mit Alkohol. Und das sind dann die Leute, die so schräg rumstehen und schlafen, über die Straße laufen. Und dann macht das Hirn nicht kaputt. Und das macht mir auch weh. Es ist verlockend, weil eben das Heroin zum Teil keine Qualität mehr hat. Die Leute, die im Methadon-Programm sind, die sind täglich immer auf dem gleichen Level. Die sind nicht mehr traurig, die sind nicht mehr glücklich. Und darum brauchen sie etwas, was den Zustand verändert. Also sie wollen gar nicht mehr wahrhaben und eigentlich noch den ganzen Tag verschlafend traurigerweise auf den Tod warten und zweig sie zum Selbstmord machen. Das ist böse gesagt.
Da muss ich kurz einhaken, Gabi. Das ist irgendwie so bei einigen Leuten sicher so. Irgendwie, die gibt es auch, aber es gibt auch die, und das wissen viele auch nicht, irgendwie, es gibt Leute, die mit Heroin wirklich 8 Stunden arbeiten können. Die Person gibt es irgendwie so, wirklich irgendwie so, wo das Heroin den Personen auch ermöglicht, irgendwie einen geregelten Tagesablauf wieder irgendwie so einfach haben zu können. Das war für mich auch sehr neu und irgendwie ein ganz noch spannendes Bild irgendwie auch, Leute irgendwie zu sehen, die morgens um 8 in die Heroinabgabe kommen, mit Hemd und Krawatte. Die Person gab es. Und dann nach Feierabend irgendwie so wiedergekommen sind, irgendwie für die Abenddosierung und dann nach Hause gegangen sind, und das jeden Tag. Also das gibt es auch irgendwie so, aber es gibt natürlich auch die Person, die Gabi jetzt erwähnt hat.
Wenn wir es jetzt noch von der Gassenküche haben, du hast vorhin gesagt, wenn es zu dir gekommen sind und Dosis entgegengenommen haben, oder was auch immer, das war vorne gewesen, bei der Abgabestelle. Warum, einfach, dass wir ein bisschen da einordnen können, ihr seid zwar so nah, aber ich weiss trotzdem wenig, Was können die Leute bei euch machen? Also Essenküche nehmen wir mal an, günstige Mahlzeit, aber was ist sonst noch?
Ja, also Gabi, du kannst mich sicher ergänzen, irgendwie so, aber wir sind ein Angebot irgendwie so für Leute, irgendwie, die mal einfach zu uns kommen wollen. Also wir sind jeweils irgendwie von 11 bis 17 Uhr, jeden Tag irgendwie haben wir offen, auch an den Tagen, die jetzt irgendwie so vor der Tür stehen, wie Heiligabend, wie Silvester, wie Neujahr. Das sind ja auch die ganz speziellen, teilweise auch schwierigen Tage für unsere Gäste. Da ist es ganz wichtig, dass wir auch da sind. Das ist mal das Erste, einfach einen Raum zu bieten, irgendwie so, dass die Leute sich aufhalten können. Die können die ganze Zeit da bei uns sein, solange sie sich an die Hausregel halten, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Aber sie können was essen, sie können auch umsonst was essen, sie können Kaffee umsonst bekommen, sie kriegen Brot, sie kriegen was irgendwie so aufs Brot. Aber sie können auch eine warme Mahlzeit zu sich nehmen. Jeden Tag bieten wir ein Mittagessen an für sage und schreibe 3 Franken. Und das wird auch rege in Anspruch genommen, jetzt gerade zur kalten Jahreszeit.
Wie findest du das Angebot? Also findest du da auch etwas an Wärme, oder?
Auf jeden Fall. Vor allem, weil ich seit der Anfangszeit vorbei. Ich weiss, wieso das Gassenküche entstanden ist. Weil vor 30 Jahren im Winter 3 Alkoholiker verfroren sind. Und dann die Alkoholiker gefunden haben, es muss wenigstens mit dem Winter durch ein Ort geben, wo sich die Leute, die draußen wohnen, aufhalten können. Und die Stadt St. Gallen hat viele Drogen gehabt, die haben zum Teil im Waghaus gespritzt. Man hat prostituiert, hat Geschlägerei, es hat Scherben gehabt, es war wirklich ein Elend gewesen. Und die Stadt hat dann irgendwann eingesehen, dass sie Gassenküche braucht. Und wir sind dort, so sind wir wie Ratten gewesen. Wir sind im Feinpark, in einem anderen Park verscheucht worden von der Polizei. Früher ist man auch nicht so schnell aufs Sozialamt gegangen, da gehört sich einfach nicht als Schweizerin. Ja, und wir haben dann von der Stadt eine 2-3-Zimmer-Wohnung zuerst zur Verfügung bekommen, ein richtiges Rattenloch. Ich habe dann gefunden, St. Gallen hat jetzt akzeptiert, wir haben Ratten. Nach Tierschutz müssen wir den Ratten ein Häuschen geben und etwas zu essen. Was ich ganz schön finde, dass Gassenküche unabhängig von der Stiftung nur über Spenden lebt. Weil vielfach haben grosse Firmen, die haben ihr Firmenessen, wo anstatt 500 Leute mal nur 200 Leute kommen und die haben jetzt die Plattenerfahrung oder Kuchen oder andere Sachen, dann müssen sie früher fortgehen. Und jetzt kann man die Gassenküche anrufen und wir sind froh darum. Und in all diesen Jahren, denke ich, hat sich die Gassenküche auch integriert. Ist das richtig?
Ja, sie ist Teil vom Quartier auch irgendwo durch. Du hast vorhin noch gesagt, weggeschüchtert worden von einem Park im anderen. Wie ist das eigentlich für dich, wenn du immer unerwünscht bist, wenn man dich wegschücht?
Ah, das ist dort, wo sie die offene Drogenszene, die ganze Band ist dort weggeschüchtert worden. Also da sind etwa 200 Trögerler im Waghaus gsi, haben gespritzt, haben Folie geraucht, haben Alkohol getrunken, haben geschlägert. Und irgendwann die Stadtbevölkerung, die Leute das Park nicht mehr gesehen und haben dann dort beim Olma-Gelände einen grossen Bretterhager gemacht und haben alle Trögerler dort reingeschickt, dann sieht man sie nicht mehr.
Und oder den Teppich gewischt, dann sieht man es nicht mehr, meint es gäbe es nicht
mehr. Ja. Und nach etwa 2,5 Jahren, wo fast ausgeartet worden, also haben die Leute alle in den Methadonprogramm gesteckt. Und die Trögler sind keine faule Scheiben, die sind wirklich, wie Dirk gesagt hat, 24 Stunden am Schauen, wie komme ich das nächste Geld für meinen Alkohol, für das Heroin. Und das Methadon hat den Vorteil, Heroin hat etwa 6 bis 12 Stunden her, dann braucht man eine neue Dosis. Und das Methadon hat den Vorteil, es ist 24 Stunden her. Also man ist 24 Stunden nicht auf dem Entzug. Man muss es dort täglich abholen. Man funktioniert dann wieder. Man kann dann wieder arbeiten. Aber man wird, wenn man es längere Zeit nimmt, wird man wie ein Zombie.
Aber wenn die Leute eben da, vielleicht die Menschen Mühe haben mit diesen Menschen, die wollen weg haben, hast du auch Verständnis dafür, dass sie Angst haben?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem zu dieser Zeit hat sich vor allem eben auch das HIV und Gelbsucht extrem verbreitet, weil man als Trögerler keine saubere Spritze können besorgen konnte. In der Apotheke hat man keine bekommen. Also haben 30, 40 Leute die gleiche Spritze benutzt. Wenn eine Frau oder ein Mann kein Geld hat, hat er den Strich gemacht. Und es hat zu dieser Zeit viele Männer gehabt, und dann, ich mache täglich Training, ich komme da nicht über, ich bin immun dagegen. Oder ich habe eine gute DNA, ich komme da nicht über. Oder das gibt es gar nicht. Und ich gebe da 300 Franken mehr, wenn wir es ohne Kondom machen. Und es ist viel zu lang gegangen, bis die Schweiz angefangen hat, endlich so gratis Kondom zu verteilen und so Spritzenmaterial abzugeben und einzugreifen.
Was denkst du eigentlich, wenn du liest, ich habe letztens gelesen, dass es gerade bei unseren Ländern, in unseren Kulturkreisen, es jetzt eigentlich wieder in ist, zum ohne Kondom, obwohl man es weiss, weil da halt einfach der letzte Kick ist, dass da eigentlich die Jungen jetzt wieder eher weniger benutzen. Wenn du so Zeug hörst, was denkst du denn? Verstehst du das? Also?
Russisch Roulette, aber es gibt auch die anderen, also ich hoffe, es gibt auch die anderen.
Ich denke mal, es ist wichtig irgendwie so, und das, was Gabi erzählt, irgendwie so, das sind wirklich ja Geschichten, irgendwie so, die jetzt zum Glück eigentlich gar nicht mehr so existent sind, aber sie haben natürlich einen Grund, warum sie nicht mehr so existent und nicht mehr so in den Köpfen der Leute sind, weil ganz viel auch gemacht wurde, ganz viel auch dann, vielleicht zu spät, so wie du sagst, aber es wurde gemacht mit den Programmen, irgendwie viel Aufklärungsarbeit, irgendwie AIDS-Kampagnen wurden gemacht. Das ist jetzt aber alles wie irgendwie so auch irgendwie retour gegangen, irgendwie so, AIDS ist kein großes Gesellschaftsthema mehr. Viele junge Leute irgendwie so wissen nicht mehr, irgendwie so, was AIDS bedeutet. Es ist immer noch eine tödliche Erkrankung. Man kann es sehr gut behandeln mittlerweile, es ist gut erforscht, irgendwie so, aber trotzdem ist das Risiko immer noch da. Und jetzt hat man ja auch gesehen in den letzten Jahren, dass die Ansteckungen wieder leicht gestiegen sind. Das ist dem sicher auch geschuldet, irgendwie so, dass die Leute einfach das aus dem Blickfeld verloren haben.
Es geht ja auch nicht nur ums AIDS. Weil ich finde, Gelbsucht ist viel die schlimmere Krankheit. Das nimmt die Lebensenergie, die Lebenslust. Syphilis ist extrem im Kommen. Herpesvirus ist zum Teil antibiotikaresistent. Also die Medikamente nützen nichts mehr. Es gibt neue Krankheiten. Also man muss einfach anfangen, wieder auf die eigene Gesundheit und auf die Gesundheit auf dem Gegenüber zu achten.
Du hast dich angetet, da ist mir gerade vorne in den Sinn gekommen. Du bist eigentlich auch irgendwo durch eine Todgeweihte, die aber immer noch lebt. Hast du Gedanken an den Tod dazwischen? Hast du Angst vor dem Moment? Oder?
vom Tod selber nicht, aber vom Sterben, dass ich dann keine Luft bekomme oder so. Aber da verdränge ich. Es geht mir momentan gut und dann denkt man nicht dran. Und wenn man jung ist, dann funktioniert ja alles. Von dem her kann eine Krankheit auch eine Möglichkeit sein, anders zu denken. Wenn man einen Finger verstaucht hat und plötzlich nicht mehr die Schuhe binden kann, man kann nicht mehr essen, man kann sich nicht mehr richtig schminken, dann merkt man, wie wichtig dass der Finger ist. Aber solange alles funktioniert, ist das egal.
Es ist auch die Wertschätzung gegenüber dem, was funktioniert und deiner Gesundheit grösser geworden.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und so Gassenküche finde ich, ich bin froh, dass es sie gibt. Ich finde, es ist wichtig, dass es eine Gassenküche gibt. Auch wenn sie leider zum Teil von den heutigen Jungen als selbstverständlich angeschaut wird. Ich habe selber fast 18 Jahre die Gassenküche gekocht, weil ich da ein bisschen etwas so wie ein Traumberuf Naturheilkunde auch weitergeben konnte mit dem gesunden Kochen. Und die Leute dann auch das gesunde Essen wieder überzubringen. Und ein Biertrinker hat ausgerechnet, dass wenn er 27 Stangen Bier trinkt, hat er 3200 Kalorien. Wieso soll er essen? Und wenn er dann nach 3 Tagen mal gelust hat, hat er meistens gelust auf etwas Deftiges. Dann mag den Magen nicht mehr verträgen. Aber ich kann den Leuten versprechen, dass wenn sie regelmäßig ein bisschen etwas essen, dass sie auch Veränderungen merken. Dass sie plötzlich mehr Nerven haben. Dass sie plötzlich Essen verträgen. Und ich finde Gassenküche schön, dass sie für jedermann offen ist, dass sie hell ist, dass sie menschenwürdig ist. Weil wir hätten nichts zu verdecken. Und ich finde es auch wichtig, dass Leute wie sie mal Interesse haben, zu einer anderen Seite zu sehen. Ich bin sicher ein Ausnahmefall, glaube ich auf jeden Fall, unter den Trögler, weil ich zum Glück noch keine Tabletten schlucken tue, neben die anderen Tabletten. Also. Und ich habe Freude am Rausch. Ich hätte gerne wieder mal einen LSD-Trip. Etwas Farbiges.
Das hast du schon lange nicht mehr gehabt.
Nein.
Ich habe noch nie so etwas. Also kannst du beschreiben, wie das ist?
Da siehst du rosrote Elefanten. Es kann doch passieren, wirklich.
Und das ist toll, rosrote. Also weißt du, ja.
Nein, das ist jetzt.
Weißt du, ich frage jetzt so banal, gell? Aber
nein, ich denke, das kommt näher an, wie die Indianer Peyote-Kaktus konsumieren, um den Geist zu erweitern. Und ich denke, man kann schon auf einen Horrortrip kommen, wenn man schlecht weg ist. Aber ich denke, wenn ich früher mal einen Trip genommen habe, hätten mir zum Teil Antworten gegeben auf Fragen, die mich beschäftigt haben, oder? Einfach neue Bilder zeigen, andere Welten zeigen.
Du weißt wahrscheinlich mehr über die verschiedenen Drogen wie ich. Wie weiss man eigentlich das so genau, wie jetzt Gabi, wenn man es selber nicht probiert hat?
Ja, also LSD ist jetzt das Stichwort. Der Herr Hoffmann, das ist ein Schweizer, der hat sich dem Thema sehr angenommen und hat da auch viele Bücher drüber geschrieben. Leute, die ich gefragt habe, also ich bin jetzt so wie du, auch irgendwie sitze ich hier, ohne die Erfahrung gemacht zu haben, LSD irgendwie zu nehmen. Ich denke, ich bin auch irgendwie so nicht alt genug, irgendwie um wirklich LSD, so wie es damals, das sind immer Leute, irgendwie so, die ist irgendwie so 60er, 70er Jahre, irgendwie so, denke ich, ist das irgendwie so auch eine Zeitgeistgeschichte gewesen. LSD ist da auch in guter Qualität irgendwie so auf dem Markt gewesen. Das gibt es heute so gar nicht mehr. Also ich krieg's nur aus den Geschichten.
Schweizer Pilzli.
Ja, gut, also. Aber wie gesagt, das sind Sachen irgendwie so, es verändert sich auch. Jede Zeit hat ihre Droge und jetzt sind es irgendwie so der Zeitgeist, irgendwie so ist, wir sind alle so schnelllebig, irgendwie so, wir sind gefordert, alle sind im Stress. Die Sachen irgendwie so, wie sie damals irgendwie so Hype gewesen sind, LSD, Heroin, den reinen Heroinkonsumenten, so wie Gabi auch gesagt hat, den gibt es irgendwie so schlichtweg eigentlich gar nicht mehr. Alle sind irgendwie so polytoxikoman, sagt man. Die nehmen Tabletten, die nehmen Alkohol, die nehmen Heroin. Das ist eine ganz wilde Mischung, ist aber auch ein Zeitgeist, der jetzt irgendwie existiert. Und ich frage die Leute, ich lese darüber, 15 Jahre Berufserfahrung kommen dazu. Ich muss es nicht nehmen, um irgendwie auch mit den Leuten irgendwie so arbeiten zu können.
Ich möchte nochmal schnell zurück zu der Gassenküche. Zwei sind wir kurz abgeschweift, jetzt gehen wir wieder zurück zu etwas anderem. Du hast eben vorhin erzählt, du hast gekocht. Du hast einen Teil von deinem von dem, was du eigentlich hast wollen, hast du wirklich können machen. Du hast das 20 Jahre lang gemacht. Warum hast du aufgehört?
Oh, ich hatte mit der Zeit die Leute mögen verträgen, das Resignieren von allen. Und eben Leute, die ich vor 2-3 Jahren noch gefunden habe, ich werde nie Tabletten nehmen, fangen jetzt auch an Tabletten nehmen. Und wenn wir etwas diskutieren, wissen sie den nächsten Tag nicht mehr. Und dann bin ich mit der einen Köchin, ich bin zweifühlig und sie ist ein Drache, so keine Böse, aber ja, ich habe das zum Teil nicht mehr verträgt und wir sind alle Köche schon ziemlich lange dran, wie wird älter, wie kommen Krankheiten über und ich habe dann gemerkt, dass man fast ein schlechtes Gewissen hat, wenn man mal krank ist und nicht kann kochen, nicht kann einsetzen, wie sich die anderen daran klammern, dass der Job nicht verlieren oder eben nicht blöd dastehen, bist ein Simulant. Und ja, ich habe einfach gemerkt, ich muss etwas Neues machen. Ich finde mich fast zu gut, um mir das noch anzutun. Weil ich bin dann manchmal morgen um 8 Uhr in der Küche gewesen, damit ich die Pizzateig selber machen kann, die Hose kann selber machen, weil es mir wichtig war, eben gesund zu kochen. Aber bezahlt wird man nur für 3,5 Stunden. Ich habe es lange mit Herzblut gemacht und habe es auch gern gemacht. Aber mit der Zeit fühlt man sich dann fast ein bisschen ausgenützt. Also habe ich mich dann fast ein bisschen ausgenützt gefühlt. Und fand, ich wollte jetzt einfach mal etwas anderes machen. Habe dann auch den Glatzen geschnitten, die Wohnung gewechselt. Ja.
Und weißt du denn jetzt das andere?
Warte immer noch drauf.
Vermisst du es nicht zu kochen?
Also ich konnte jetzt letztes Mal dreimal einspringen, aushelfen. Und bin auf der also bin jetzt wieder Springerin, also Ersatz. Und im Frühling hört dann vielleicht jemand und vielleicht steige ich dann wieder ein.
Hättest du Freude, wenn sie wieder zurückkommen und kochen?
Ja, sicher. Also Gabi hat wirklich und also vor allen Dingen hat sie gerne und sehr gut irgendwie vegetarische Gerichte gekocht. Irgendwie so, was eine absolute Ausnahme immer leider noch ist in der Gassenküche. Und ich ernähre mich nun vorwiegend vegetarisch und hätte sicher sehr große Freude. Und sie macht es einfach irgendwie so mit Herzblut, irgendwie so mit ganz viel Leidenschaft. Und ja, das
andere,
merkt man, das schmeckt
andere
man.
Andere Gewürze,
nicht so viel Fertigsoße, also ich schätze ihre Küche.
Ja, keine Fertigsoße.
Du hast vorhin eben gesagt, wie wichtig das ist, dass du gesund bist und wie es dich eigentlich traurig macht, wenn du Leute siehst, die eigentlich total kaputt sind und das gar nicht mehr wertschätzen. Oder hast du das Gefühl auch irgendwie, da hat es Leute, die sind viel ärger dran wie du? Also nervst denn du dich über dich? Oder? Weil das hat jetzt ein bisschen getönt wie, eigentlich, ich muss denen ein bisschen schauen.
Habe ich früher gemacht, jetzt eigentlich nicht mehr. Also wenn man fest im Herzen ist, dann hat letztens von mir eine Anfeige bekommen, weil ich angefangen so blöde Tabletten zu schlucken. Macht man zwar nicht, aber ich habe gefunden, mit Worten erreicht man eigentlich nichts. Dass es auch merkt, dass man wehtut.
Wie sieht eigentlich ein normaler Tag von dir heute aus? Eben du sagst vielleicht Druck kochen, aber nicht.
Ich brauche wenigstens 2,5 Stunden, bis ich wirklich wach bin. Dann bin ich aufgestanden, bin ich wach gewesen. Gut, heute muss ich noch ein bisschen schminken. Altersflecken entsorgen. Dann kommt die Katze dran, alle Läden auf. Dann, ich bin unter den Bierdealer gegangen, neben dem Shop. Weil viele Biertrinker nicht in die Läden dürfen gehen, weil sie verwartet haben. Ja, und ich gehe momentan nichts nebenverdient, schlage ich am Abend Bier drauf oder das in den Kühlschrank rein, schleppe es am Morgen mit und verkaufe das.
Aha, du bist so wie eine Zwischenhändlerin.
Ja. Aha. Und dann mache ich noch meine Bändeli. Mit denen habe ich fast 10 Jahre auf der Straße überlebt. Weil ich ja nicht prostituieren konnte, klauen kann ich nicht, dealen wäre viel zu gutmütig. Ja, und ich habe dann angefangen Bändeli knöpfen, die haben den Touristen verkauft am Bahnhof. Und darum bin ich als Bändeli-Frau bekannt gewesen, fast die ganze Schweiz. Weil ich die erste war, die die mit den Perlen drinnen gemacht hat. Und da bin ich stolz. Und für mich ist das Knöpfen auch immer wie ein Gebet gewesen, weil es beruhigt mich. Ich habe dann vielfach wie meditiert. Ja, und es gibt, ich finde es einfach schön, es sind wie kleine Mandalas. Ja.
Du hast damit das Geld verdient, um deinen Stoff zu beschaffen. Ich weiss gar nicht, wie viel gibt man da aus eigentlich?
zu viel. Also ich gehöre zu dieser Sorte, die Geld bekomme, wird erst mal durch den Kühlschrank gefüllt. Katzen und Tierfutter, das Wichtigste postet. Und ich schaue eben, dass ich meinen Nebenkonsum mit dem Bierverkauf decken kann. Und ich brauche, damit es mir gut geht, müsste ich 2 Briefe am Tag haben. Das ist knapp ein halbes Kremli. Das ist wenig.
Und wie teuer ist das?
Also wenn ich jetzt denke, 5 Gramm Posten kommt natürlich günstiger. Das ist etwa 240 Franken.
Also da gibt es Menge Rabatt, Anführungs- Schlusszeichen. Also 2 Gramm ist dann teurer im Verhältnis wie 5 Gramm.
2 Gramm kann man nicht kaufen, 2,5 Gramm. Ja, aber die meisten kaufen dann so 20er Briefchen. Die sollten dann 0,2 Milligramm drin haben. Was nicht immer stimmt. Ja, und eigentlich bringt es gar nicht mehr, weil es keine gute Qualität mehr ist. Ich glaube, heute sind es neben also die Streckmittel, wo irgendwelche gute Substanzen drin haben. Aber das ist halt eine Sucht. Schlussendlich sind wir alle süchtig. Die einen legal, wenn es vom Doktor Wachauf-Tabletten, Schlaftabletten, Verdauungstabletten, Magensäure-Tabletten überkommen oder Alkohol trinken, ist das noch legal und die anderen sind halt nicht legal.
Findest du auch legale Drogen zum Teil schlimmer, wie das, was du da nimmst, eben Alkohol?
Also schlimmer kann ich nicht sagen. Ich denke, alles kann Gift und Medizin sein. Wie hat er gesagt? Paracelsius? Ja.
Wenn du mal nicht an deinen Stoff herkommst, den du brauchst. Wie fühlt sich das an?
Also, weil die Qualität nicht mehr so gut ist, ist ja der Entzug nicht mehr nicht gross. Aber früher, da kommt man Schweißausbrüche über Zitranfall, man muss brechen, man hat Durchfall, man kann rumstehen. Es geht dann wirklich verschissen.
Richtig. Also ist es auch ein Stress?
Sehr.
Ich möchte kurz ein bisschen ausholen. Und zwar hast du mich gestern gefragt, das erzähle ich jetzt hier offen, ob ich dir 20 Franken geben
kann. Im Notfall.
Im Notfall, genau. Wenn du es nicht mit deinen Bänden zusammenbringst. Und du hast mir auch nichts vorgemacht, bist ehrlich gewesen, hast mir offen gesagt, dass es für Drogen ist. Du hast jetzt das Geld anders zusammengebracht. Ich sage jetzt dir auch, ich bin froh, dass ich mich nicht haben müssen entscheiden musste, ob ich es jetzt geben will oder nicht. Weil ja, helfen möchte, aber Geld gebe ich eigentlich nicht für Drogen. Und ja, ich habe mir mal überlegt, was mache ich jetzt, wenn du jetzt kommst und eben im Notfall trotzdem brauchst, dann dachte ich, ja gut, dann mache ich dir als einmalige Aktion, das erste Mal und das letzte Mal, eine Art Quittung und das ist dann der Lohn, dass du heute Abend bei mir da bist. So habe ich mir da irgendwie ja, zurechtgebogen. Wie findest du, Und dann wäre das erst und das letzte Mal gewesen, aber dann wäre es eine Art wie ein Deal gewesen und nicht einfach, ich kann ja nicht auch kontrollieren, was du mit deinem Lohn machst, oder? Wie reagierst du oder wie ist das für dich, wenn jemand dir kein Geld will geben? Also bist du dann erst hässig auf der oder auf dir?
Auf jeden Fall, also das zeigt das Leben lang nicht. Nein, es ist schon peinlich, sie anzufragen. Wie gewusst, ich bin knapp bei Geld und am Abend und jetzt Zeit habe ich eigentlich auch eine Krise. Also wie ich müde habe, ich vor dem Fernsehen, schaue, dass der Kater zu mir kommt und schmüsseln. Ja, und ich will ja fit sein. Und wenn ich müde bin, dann sieht man mir auch den Rest von der Lähmung an. Also dann hauen die Kinder an, wenn sie sitzen im Bus sind. Oder alte Leute stehen auf und sagen, sitzen sie ab. Und dann weiss ich, jetzt sehe ich wieder alt aus. Und in diesem Zustand kann ich einfach nicht so gut erzählen, wie ich es jetzt erzähle. Ich habe uns jetzt heute zusammenmischen. Das war mir wichtig. Und ich bin froh, es sind doch ein paar Leute gekommen. Ja.
Aber verstehst du, wenn jemand Nein sagt? Eben oder?
Ich auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Also, ich frage eigentlich auch selten. Und, ja. Nein, sonst finde ich es wirklich selbstständig. Also, du bist ein grosses Mädchen.
Was findest du gescheit, wenn man angehauen wird? Eben, ich hätte mir für heute Abend so einen Deal vorstellen können. Weil ich habe jetzt auch eine persönliche Beziehung, dann ist es auch noch mal etwas anderes. Wenn die einfach jemand so auf der Straße mal fragt, fühle mich ein bisschen daheim in dem Quartier.
Ja, also soll ich jetzt für mich antworten oder für dich, Carlos? Also ich werde natürlich auch irgendwie so von Leuten angesprochen in der Stadt. Irgendwie so. Ich kenne nun mal viele, wenn ich durch die Stadt laufe irgendwie und man erkennt mich auch als Betriebsleiter der Gassenküche und in dem Zusammenhang ist es dann immer für mich jetzt relativ leicht, irgendwie auch zu sagen, ich gebe kein Geld, weil das ist irgendwie für mich sonst problematisch irgendwie so auch, wenn ich ein Geld gebe, irgendwie so kommen die anderen dann auch. Aber ich finde es auch schwierig, irgendwie so, also wenn ich in andere Städte gehe, irgendwie so angesprochen werde. Ich sehe es eigentlich ähnlich wie du irgendwie so. Also ich habe Mühe irgendwie so, wenn ich aufgrund meiner Berufserfahrung sehe, okay, das wird für Drogen irgendwie so ausgegeben, bin ich eigentlich irgendwie eher nein. Und wir haben jetzt zu meiner Gassenküche zum Beispiel, werden wir angefragt von Leuten, die gerne was geben wollen. Wir können ihnen ein Angebot machen, die können sich zum Beispiel Essensgutscheine von uns ausstellen lassen. Das heißt, wenn du angefragt wirst in der Stadt, hast du deine Essensgutscheine in der Tasche irgendwie so und könntest die dann zücken irgendwie und sagen, okay, die gebe ich dir, da kannst du in die Gassenküche gehen, irgendwie kannst du für 3 Franken irgendwie so ein Mittagessen gehen. Das ist, finde ich, irgendwie auch eine gute und das finde ich eine sehr gute Möglichkeit, irgendwie so die Leute auch zu unterstützen.
Du hast vorhin noch von anderen Regeln geschwätzt, die nicht jetzt aufs Geld kommen. Da habe ich vorhin noch kurz vergessen. Was sind eigentlich das für Regeln, wenn sie können zu uns kommen, wenn sie sich an die Regeln halten?
Ja, also Regeln, also es kommen viele Gäste irgendwie so und wo viele Leute zusammenkommen, braucht es irgendwie so, denke ich, auch Abmachungen. Wir wollen wirklich eine Atmosphäre, die einladend ist, irgendwie so, dass sich die Leute wohlfühlen bei uns. Und nicht wohlfühlen tut man sich bei uns, wenn eine Dealer-Stimmung da ist, wenn bei uns im Haus oder ums Haus rum konsumiert wird, dann kriegen wir Ärger. Die Gäste fühlen sich nicht wohl, weil es irgendwie so eine hektische Atmosphäre dann zur Folge hat. Das versuchen wir bestmöglich zu verhindern. Also keine Dealereien als erstes, kein Konsum, keine Aggression in den Räumlichkeiten irgendwie und vor der Tür. Wir sind auch Teil des Wohnquartiers, wir werden natürlich beobachtet irgendwie von der Nachbarschaft irgendwie und wir versuchen auch ein gutes Miteinander mit euch Nachbarn hier zu haben und da gucken wir auch irgendwie so, dass sich die Leute möglichst adäquat verhalten, irgendwie so, dass wir auch ja, uns wohlfühlen irgendwie und sagen können, wir machen irgendwie so hier einen guten Auftritt.
Tut es euch weh, wenn ihr gehört, zum Beispiel letzte Quartierversammlung, dann war ein Traktandum, glaube ich, irgendwie das Problem Gassenküche. Also es ist immer noch als Problem definiert.
Das ist schon fast ein, wie gesagt, fast ein Kompliment.
Wegen?
Warum?
Nein, das war jetzt ein falsches Wort. Irgendjemand muss ein schwarzer Peter sein.
So ist die Rolle besetzt?
Vielfach ja. Weil ich habe schon, dort das Gartenprojekt aufgegangen ist, haben die Nachbarn Spritzen zusammengesucht, dass sie ein Häufchen gemacht, am Stadtrat einen Brief geschickt, sie haben die Spritzen gefunden. Aber kein Trögler zu dieser Zeit hätte die Spritzen so schön gehäufelt. Und als sie nach 2-3 Wochen gemerkt haben, dass die im Garten ja ganz anständig sind und abends sogar noch länger arbeiten als normal, haben sie den Brief in der Retro geschrieben und haben zugegeben, dass sie die Spritzen gesammelt haben, weil sie Angst hatten. Und dann haben sie aber später jahrelang immer Würst gespendiert und es ist ein ganz gutes Verhältnis geworden. Und ich weiss, dass auch ein Jugospunten kann dann der Sündenfall sein, wenn es Lärm hat, wenn es Scherben hat, wenn es ja, irgendjemand muss.
Dann hat man die Antwort gefunden, dass man mal suchen
muss. Ja.
Wie wirst denn du
aber ich weiss, dass rundum, dass die Arbeit, also wo das Gassenküche immer gehen, Runden machen, gehen Abfall gehen zusammen schauen, suchen und also ich denke, Gassenküche hat sich doch ist bekannt in St. Gallen und rundum.
Wie wirst du, wie ist es für dich, wie fühlst du dich im Quartier?
Also im Grundsatz sehr akzeptiert irgendwie mittlerweile. Ich glaube, die Gassenküche ist jetzt seit 11 Jahren hier im Linsebühl. Und klar, das weiß auch jeder, irgendwie die Widerstände sind da gewesen und die sind auch teilweise sehr, sehr groß gewesen und massiv. Das stand ja auch nun in der Zeitung, ist auch immer noch spürbar, dass das irgendwie so eine Geschichte hat. Aber im Grundsatz irgendwie so sehr wohlwollend uns gegenüber. Wir haben ganz wenig Beschwerden auch, die jetzt bei mir auf dem Tisch landen. Vereinzelt ist das schon so. Aber wir haben ja aufgrund auch der Regeln und dass wir wirklich besorgt sind und irgendwie auch Möglichkeiten haben. Also eine Regel heißt auch, irgendwie, wenn man sie überschreitet, gibt es eine Sanktion. Wir können Leute irgendwie so auch ein Hausverbot für die Gassenküche erteilen, sodass sie dann einfach gebeten werden, nach 7 Tagen zum Beispiel irgendwie wiederzukommen und sich dann woanders aufhalten müssen. Das ist irgendwie für uns eine Möglichkeit irgendwie so und das funktioniert auch. Ich bin natürlich froh, irgendwie so, wenn wir kein großes Thema sind. Also wenn die Gassenküche nicht in der Zeitung steht, irgendwie nicht als Traktandum, als Problemfall auf irgendeiner Quartierssitzung irgendwie so thematisiert werden muss. Aber ich finde es auch wichtig, irgendwie so zu sagen, es gibt uns, wir sind da irgendwie so und die Leute haben eine Berechtigung, irgendwie auch hier zu sein und auch in der Stadt und nicht irgendwo am Stadtrand oder irgendwie in einer viel zu kleinen Wohnung oder in einem Wohnwagen. Und ich bin sehr froh, hier zu sein irgendwie so und auch zu sagen, irgendwie so, was wir machen.
Gut, ihr seid Teil von der Stadt. Wenn jemand die Regeln überschritten, schaut auch ihr untereinander schauen. Also weißt, wirst du einmal hässig und sagst, irgendwie da gar nicht, was du gemacht hast oder so. Oder ist das auch von ihm? Soll er der Polizist sein?
Ich will eigentlich eher die Liebe, aber mal auf jeden Fall.
Sagt man da auch so
gegenseitig? Ja. Also, wenn sich einer nicht benimmt, dann sage ich ganz sicher was. Auf jeden Fall.
Du hast vorhin noch gesagt, die Geschichte von dieser Spritze, du hast mir mal noch etwas erzählt. Da musste ich auch noch schmunzeln. Vom sich wehren, wenn man weggewiesen wird. Da hast ein Beispiel erzählt von einem Kollegen, der sich gewehrt hat, gell? Wo es auch nicht auf sich sitzen lassen hat, der vor Gericht gegangen ist.
Ich finde, die Leute haben sich früher mehr gewehrt. Also zu der Zeit, wo die grosse Drogenszene da war in St. Gallen oder der ganzen Schweiz, das ist fast 30 Jahre her, war es so dreckig, unhygienisch, zum Teil unmenschlich. Also ja, für unsere Zivilisation unhygienisch, grusig, aber es war menschlicher gewesen. Und man hat noch mehr sich gewehrt. Und heute finde ich es ein traurig, dass sich die meisten resignieren.
Also wer hat sich gerade die Trögler oder?
Trögler-Leute, die haben resigniert. Und du meinst den, der weggesprungen ist? Im Sommer hocken die meisten im Kantipark, weil die Gassenküche im Sommer zwei Monate zu ist. Die eine Seite ist für kranke Schüler und die andere Seite vorne da ist für die Alkoholiker und Trögler. Und die räumen da immer super aus. Aber im Sommer kommt die Polizei viel und macht Kontrollratio. Und doch kannst du noch ein Muckenfürzchen Haschisch für dich haben. Also ist vielleicht ein halbes 0,03 Gramm. Also ein Muckenfürzchen. Da kann die Polizei dich mitnehmen. Und da gibt es einen, der ist wirklich ein Knochen gestellt. Ich meine, ich bin dünn. Nein, ich bin nicht dünn, ich bin schlank. Aber die Person ist wirklich dünn. Knochen dünn. Und der hat sich, glaube ich, gewehrt. Weiss man, ob das Muckenfürzchen wegnehmen wollte. Dann haben sie ihn auf den Boden runtergerührt. Das Handy hineingefasst. Ich denke, der bricht sich alle Knochen. Rühren dann im Bus rein, im Polizeibus rein. Gehen die anderen verhaften. Hüpft aus dem Auto raus und hüpft nicht davon. Der ist etwa 65. Und er hat gesagt, er wehrt sich und er schreibt einen Brief bis ins Bundesgericht auf und hat ausgerufen, einen Wald voll Affen. Und ich habe da ist einfach verloren gegangen. Gut, viele von den alten Leuten sind halt auch weggestorben. Aber dass das Ältere, nicht viel jünger, Männli noch so eine Power hat, da hat mich ja, ich finde, der fällt heute einfach leider immer ein bisschen.
Wenn ich noch möchte bezüglich, ich wohne ja vis-à-vis vom Kantipark und ich sehe, dass das stimmt, dass ihr euch auch ein Plätzchen haltet und dass ihr zusammenräumt, dass die Polizei wahrscheinlich einfach manchmal auch vorab bei euch geht, suchen und machen und tun. Wie ist es für dich, wenn es da so penibelt tönt, aber nachher am Wochenende, wenn irgendwie St. Georg oder Mündler oder irgendwie die sonst von Tag kommen, die Jungs und irgendwie alles vollschiffen und sich volllaufen lassen?
Ist ärgerlich, ich weiss nicht, wie das heisst, das sind wir gewesen. Obwohl die Polizei in der Runde die Tisch würde das auch wissen, dass das nicht von uns ist. Aber die andere Rest der Bevölkerung wird denken, das ist doch wieder, sind doch wieder die gewesen.
Ist es auch noch gut, wenn man einen schwarzen Peter hat? Wo man's kann?
Scheinbar.
Wie findest du das, wenn die Jungen, die eigentlich so genannt gesund sind, oder die Jungen ist egal wer, Und sich am Wochenende einfach irgendwie alles erlauben und alles voll pissen, sag ich jetzt auf Deutsch gesagt. Und dir eigentlich zusammen rum, fühlst du dich dann irgendwie ein bisschen verarscht?
Also ich bin zur Nacht nicht mehr so unterwegs. Du hast mir da erzählt, dass das so schlimm ist, so prekär ist. Ich meine, wir haben die Jugend auch Blödsinn gemacht, aber ich denke, manchmal haben die heutigen Jugend einfach keine Grenzen mehr. Klar ist, wenn Lungen in junger Zeit muss man darüber zum Teil Grenzen suchen. Aber ich finde, manchmal ist wirklich grenzenlos. Traurig.
Wie wärst du dich eigentlich gegen Vorurteile?
Ich merke, dass ich mir selber habe. Ich versuche es aufzuklären, die Hintergründe zu verstehen. Ja, und schauen, dass wenn ich selber eben auch habe, schauen, woher kommen die.
Woher kommen die? Hinter jedem Schicksal steht eine Geschichte. Deine Geschichte haben wir jetzt ein bisschen kennenlernen. Darf man, wenn man Probleme mit drogenabhängig ist oder was auch immer alles, dieser Geschichte die Schuld reinschieben? Oder ist man auch selber sich verantwortlich und sagt, ich glaube, ich hatte zwar die Geschichte gehabt, aber ich habe sie in der Hand?
Also, da macht mich vielfach hässig, wenn Leute sagen, die und die und dann, da ist die Schuld. Sicher muss man. Ich meine, bei meiner Geschichte fängt das wahrscheinlich schon bei meinen Eltern an. Also meine Mutter hat ihre Eltern mit 14 verloren. Ich bin eigentlich ohne Vater aufgewachsen. Das war mein Stiefvater, der war 21 Jahre älter als meine Mutter. Als Bub von dich, von deinem Bub. Dann musste er in Kretter ins Militär. Ganz einander, also, ich denke, da hätten schon auch gewisse Einfluss, wenn zwei Familien ohne Väter aufwachsen. Ich habe Freude am Rausch, habe dann schon auch durch Probleme in die Drogen hineingerutscht. Auf dem Weg daher habe ich mir überlegt, wo wärst du, wenn das nicht passiert wäre. Ich hätte wahrscheinlich nicht meine sechs Kinder, in der heutigen Zeit finde ich, macht man kein sechs Kind mehr. Aber vielleicht drei, sicher einen guten Mann auf der Seite. Und vielleicht hätte ich mein eigenes Lädeli oder mein eigenes Kräutli-Hex, Gesundheitsecke, so irgendwas. Ja, in der Parallelwelt.
Aber eben könnte man da, jetzt du hast das Gefühl, auch wenn man die Geschichte hat, das weißt, ist dann manchmal auch ein bisschen eine Entschuldigung, zum sagen irgendwie, das habe ich jetzt halt gehabt. Oder ist es sich denn?
Es mag einen Anteil haben, schlussendlich ist jeder für sich selber verantwortlich. Und meine, wir können ja heute lesen, man kann sich über gewisse Substanzen informieren. Und da kann man nicht sagen, ich habe es nicht gewusst.
Gabi, Dirk, ich möchte langsam so ein bisschen zum Ende kommen von unserem Fragen-Antworten-Teil von mir. Gabi, du hast mir einmal noch gesagt, du siehst, eben gestern hast du mir gesagt, du siehst eine lebendige Tote und du hoffst, wenn dir körperlich es nur noch mies geht, dass du dann den Mut hast, um deinem Leben ein Ende zu setzen, hast du mir gestern so gesagt. Was macht dir aber heute Freude am Leben? Was sind die Momente, wo du sagst, ich lebe gern?
Ich bin seit 5 Jahren, ich muss zugeben, ich laufe doch auch depressiv, auch wenn ich es nicht eingestehe. Ich freue mich an Kleinigkeiten, wie heute der Mond ausgesehen hat. Ich freue mich an den Tieren. Der Mensch enttäuscht mich eigentlich ein bisschen. Ich freue mich an guter Musik. An Kleinigkeiten, glaube ich.
Dirk, was können wir von diesen Leuten, und jetzt sage ich es halt gleich nochmal, wo es Randleben, ich habe den Titel gewählt, führen. Gut, Randleben kommt immer darauf an, was für jeden und für jede für uns Mitte ist. Aber per Definition, was ist das Gute am sogenannten Randleben?
Ja, das ist jetzt noch eine gute und vielleicht auch schwierige Frage. Irgendwie so. Also die Gabi hat ganz am Anfang gesagt, man kann schneller auch wegspringen. Irgendwie so. Ja, manchmal sieht man vielleicht irgendwie so auch, irgendwie so, was die irgendwie sich vielleicht in der Mitte aufhalten oder vielleicht auch an der Spitze sich rumtreiben, eigentlich, dass das vielleicht gar nicht so lebenswert auch ist, manchmal. Also könnte ich mir noch vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere in der Gassenküche sitzt, wenn er sich dann irgendwie uns anschaut oder irgendwie die Leute durch die Stadt hetzen sieht, könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass man dann irgendwie, wenn man sich am Rande aufhält, noch findet, ja, also die haben es vielleicht auch nicht nur gut.
Also wie ist nicht so ein Arbeitsstress inne, nicht so ein anderer Stress. Man hat nicht so viel Verantwortung. Masken ist nicht so wichtig. Man muss nicht so Theater spielen. Man hat Zeit, um über die Welt nachzudenken, wo sich wahrscheinlich eine Arbeit, einer, der arbeitet, gar nicht erlauben darf, weil sie fragt, was ich so arbeite.
Ein wunderschönes Schlusswort, aber etwas muss ich zum Schluss gleich noch machen. Ihr habt mir auch viel erzählt über eure Strassenseite. Aber etwas nimmt mich jetzt auch noch Wunder. Und zwar, ihr habt mir jetzt erzählt über eure Strassenseite. Wie sehen ihr eigentlich meine Strassenseite? Oder da rüber, wenn du da rüber schaust?
Also das Erste, vor 2 Jahren war jemand drin, der ganz viel mit Stoff, mit ganz alten Stoffresten, coole Sachen gemacht hat. Da fand ich eine gute Idee. da habe ich nicht gleich gewusst, was ist denn da für eine Kundschaft drin? Sind da Körnli-Picker? Also das ist das Vorurteil. Körnli-Picker, Sandalenträgende, selber gewismete Leute? Oder ist es einfach so eine neue Schickimicki? Kaffee finde ich ganz gut, dass jemand ein gutes Kaffee macht und ein gutes Teelokal, finde ich ganz gut. Dann habe ich gemerkt, dass da eigentlich alternativ einiges läuft, mal Tango-Abend, mal irgendwelche Frauen, die spielen. Und da finde ich lebendig und so Sachen finde ich eigentlich schön. Und würde ich auch gerne unterstützen.
Danke. Danke Dirk, danke Gabi. Wir kommen gleich zu deinem Gedicht. Danke für die Offenheit, für die Ehrlichkeit, danke für eine gute und respektvolle Nachbarschaft, wo man aber auch den Raum vom Gegenüber respektiert und die Grenzen kennt. Ich denke, wir haben eine gute Nachbarschaft. Und ich möchte zum Schluss vom offiziellen Teil von der Gabi nochmals das Wort geben, bevor wir uns gegenseitig Fragen stellen. Du hast uns noch etwas mitgebracht.
Also ich werde mal das Gedicht sicher nochmal überarbeiten, weil da kann man noch ein viel daraus rausholen, weil ich ja viel mit Pendeli gearbeitet habe und ich gefunden habe, ich möchte in diesem Buch innen von der Gassenküche, wo es 20-jährige Gassenküche hat eine Fotografin die Leute über längere Zeit fotografiert, wie sie das passende Foto gemacht hat und die Leute haben ihre Lebensgeschichte und irgendetwas reingeschrieben und ich habe gefunden, meine Lebensgeschichte so viel erzählt, ich mag nicht mehr. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht über die Fäden, die in der Hand habe und Bändeli. Makramee, das Fadenspiel. Das Leben mit einem Anfang und einem Ende. Angefangen bei der Nabelschnur hängt unser Leben am seidenen Faden. Von unsichtbaren Fäden geführt, folgt die Mehrheit dem roten Faden. Im Leben werden Faden gesponnen, gedreht, zusammengeführt, verknotet. Es wird uns oft damit ein Strick gedreht, manchmal gar mit einem Henkersknoten. Wo es viele Fäden gibt, kommt es schnell zu einem Fadengewirr und zu Verknotungen. Man kann den Faden verlieren. Ich habe meinen Faden verloren und nur noch einen Knoten gefunden. Ich habe gelernt, Knoten zu lösen, Fäden zu ordnen. Jeder Faden wird gebraucht, der dicke und auch der dünne. Der dicke gibt den Halt, der dünne ist die Unterstützung. So knöpfe ich die farbigen Fäden als Doppelknopf zu Reihen, die sich mit den nächsten Reihen verbinden. Mit den verschiedenen Farben lassen sich meditative Muster reinknöpfen. So kann aus ein paar Fäden richtig verknotet ein stabiles, buntes Freundschaftsband entstehen. Jeder zieht so seine Fäden mit sich und hat seine Knoten zu lösen.
Danke vielmals.